Chlorgesänge.
Martina, wo warst du denn schwimmen?
Sag mal, was fragst du mich denn? Wir kommen doch gerade beide vom Schwimmen.
Ja, Schwimmen, kann man das Schwimmen nennen? Ja.
Nein.
Nein?
Das war jetzt gut, ja. Nein, es war nicht wirklich Schwimmen. Es war eher Tauchen.
Es war Tauchen. Nämlich, wenn ihr das jetzt hier hört, stecken wir am Anfang der zweiten Staffel in der zweiten Folge. Und das heißt, um das von der ersten Staffel abzugrenzen, braucht man natürlich ein neues Bild auf Spotify. Und das haben wir dann heute aufgenommen. Da hattest du die wunderbare Idee, dass man im Stadtbad Schöneberg unter Wasser gesehen werden kann. Nämlich die haben so ein, ich will nicht sagen Bullauge, das ist ja wie so ein großes Fenster, so ein rechteckiges Fenster, länglich, wo man in das Becken gucken kann, in dem genau. Die Menschen rumschwimmen. Und hast du die Idee gehabt, lass uns in dieses Becken gehen, wir finden jemanden, der uns fotografiert. Was passiert ist? Deine Tochter war das?
Das ja, netterweise ganz wunderbar.
Super gemacht, genau. Vielen Dank. Und dann sind wir da rein. Und ich weiß nicht, du hast, ja, auch wenn wir ein bisschen lauter sind heute, ich habe immer noch Wasser in den Ohren.
Ja, habe ich auch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war mein Vorschlag, aber es war für mich nicht ganz ohne, weil ich eigentlich natürlich wahnsinnig Panik hatte darunter. So, es ist dann schon ein Stück. Es sind jetzt keine 10 Meter, obwohl es mir so vorkam, aber es ist eben doch ein ganzes Stück runter zu schwimmen und dann muss man ja auch eine Weile da unten bleiben. Und das Lustige war, dass ich dann schnell ein bisschen Panik kriegte und wieder aufsteigen musste und Ute blieb immer unten so, wo ist denn das Problem? Wir können jetzt hier auch Karten spielen oder sonst irgendwas. Ja, also ja, egal, aber wir haben jedenfalls doch, glaube ich, sehr, sehr schöne Fotos, die Martha gemacht hat und die auch sehr geduldig war und auch noch diverse Vorstellungen hatte, was wir noch machen könnten und meinte dann auch am Anfang so ein bisschen steif, aber jetzt wird es schon besser.
Also, sie ist in ihre Rolle der Regisseurin komplett reingerutscht.
Absolut.
Also, ich hätte es, glaube ich, jetzt noch darum schwimmen lassen wahrscheinlich.
Ja, ihr könnt jetzt noch mal ein bisschen dichter beieinander versuchen.
Jetzt noch mal, genau. Doch, das war sehr schön. Ich bin, genau, aber es gilt als vollwertiges Schwimmen. Wir waren also heute im Stadtbad Schöneberg schwimmen.
Das war auch deshalb sehr schön, weil es sehr lustig war und wir uns ein bisschen auslachen konnten, weil in unserer heutigen Folge wird es nicht unbedingt so lustig. Das ist dann schon auch ein bisschen mal nachdenklicher, worüber wir heute reden wollen, nämlich darüber, dass Schwimmen, so schön es ist, in manchen Momenten das Einzige ist, was einem hilft zu überleben, wenn man das kann. Und da wollen wir das ein oder andere mal besprechen.
Das tun wir. Mein Name ist Ute Zill.
Und ich bin Martina Schrei.
Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein, aber das ist lange her. Und bis vor kurzem schwammen wir beide wie die meisten mal so ab und zu.
Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder. Und schnell war klar, die schwimmen wir alle, und zwar in einem Jahr.
Das haben wir vergangenes Jahr geschafft und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnenziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein ganz großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
Ich musste mal heute eine Geschichte erzählen, die ich wirklich wahnsinnig beeindruckend fand, die mir passierte neulich in meiner Küche.
Aha.
Ja, und zwar muss man dazu sagen, ich habe eine Mitbewohnerin, die ist Irakerin, die ist mit einem Studienvisum vor 6 Jahren oder so nach Deutschland gekommen, weil sie hier Medizin studieren wollte und das tut sie auch, sie hat Deutsch gelernt hier und studiert jetzt Medizin an der Charité, was ich an sich schon wahnsinnig bewundernswert finde. Und sie hatte an diesem Tag Besuch. Und ich kam nach Hause, ich wollte was mit ihr besprechen und hörte, wie die beiden in der Küche Arabisch sprachen. Und dann bin ich rein in die Küche und sofort switchten beide um ins Deutsche.
Oh, das ist ja sehr.
Ja, sofort. Also, wenn ich Englisch sprechend da reingekommen wäre, wären sie wahrscheinlich nicht, hätten sie auch sofort umgeswitcht ins Englische. Also, ja, sie können das einfach. So, jedenfalls haben wir dann auch ein bisschen gequatscht und die Freundin, die meine Mitbewohnerin zu Besuch hatte, da habe ich so gedacht, ja, das ist bestimmt eine Berlinerin halt, weil die sprach noch akzentfreier Deutsch als meine Mitbewohnerin, auch Medizinstudentin. Und dann habe ich hinterher meine Mitbewohnerin gefragt und habe gesagt, und woher kennst du die? Und ist die Berlinerin? Nö, sagt sie. Die ist seit 2015 hier in Berlin, die Syrerin. Und dann fügte sie noch hinzu, manchmal machen wir Witze und sagen, ich bin mit dem Flugzeug hergekommen und sie ist hergeschwommen.
Was?
Ja, weil natürlich irgendwie die Problematik ist, dass die junge Frau damals, 2015, die jetzt hervorragend Deutsch spricht und Medizinstudentin ist und fast fertig. Und ja, ich weiß, es heißt immer, es sind ja alle Medizinstudenten und so. Aber es ist tatsächlich so. Also in diesem Fall war es so, ja, weil damals wurde ja oft gesagt, so als diese sogenannte Flüchtlingskrise war, das sind alles junge Fachkräfte, die uns weiterhelfen und so weiter. Und dann haben ja viele gesagt, ja, das wird einfach nur erzählt, damit wir ruhig sind. Nein, ja, so ist es gemeint. Also der Beweis, Beweis saß in meiner Küche. Und das mit dem Schwimmen hat natürlich einfach was damit zu tun, dass auch sie mit ihrer Familie eben mit dem Schlauchboot hergekommen ist. Dass sie halt übersetzen mussten mit einem Schlauchboot von der Türkei nach Griechenland, um hier anzukommen, weil sie ansonsten den Weg nach Europa nicht geschafft hätten. Mhm. Und sie machen da jetzt zwar Witze drüber, aber es ist natürlich überhaupt nicht witzig. Ja, halt. Gut, ja. Und es gibt ja auch einen sehr bekannten Fall von wegen Schwimmen, von zwei Schwestern, die auch 2015 gekommen sind, Sarah und Yusra Madini. Und dieser Fall ist ja deswegen so bekannt geworden, weil die beiden, also waren unterwegs in diesem Schlauchboot, insgesamt 20 Leute saßen da drin und irgendwann ging der Motor kaputt. Und sie waren noch 3,5 Kilometer von der griechischen Insel, von der Insel Lesbos entfernt. Und daraufhin ist Sarah Madini ins Wasser gesprungen und Yusra auch und ich glaube noch zwei andere und haben dann dieses Boot 3,5 Kilometer gezogen. Man muss dazu sagen, Yusra war damals 17 und Sarah 20. Die sind halt beide Leistungsschwimmerinnen, kommen aus einem Leistungsschwimmerhaushalt. Der Vater ist Schwimmlehrer und so weiter. Und die haben halt einfach beherzt, sind sie ins Wasser gesprungen, haben dieses Boot gezogen und so diese Menschen gerettet. Und das wurde irgendwann bekannt. Ja, deswegen mit dem Schwimmen hierher. Gibt es halt viele Geschichten zu. Das ist übrigens auch verfilmt worden jetzt gerade.
Ja,
das ist
verfilmt worden, ja.
Genau, bei Netflix, ziemlich Dramoletten-mäßig, finde ich. Dramoletten, wie sagt man, mäßig. Also sehr Hollywood.
Wird der Geschichte auch irgendwie nicht gerecht. Wir haben es ja beide auch gesehen, das ist schon.
Du hast es auch gesehen? Ich wusste gar nicht, ja.
Naja, ich habe es mir auch angeguckt. Naja, ja.
Ja, also es ist so sehr heldenhaft, Heldengeschichte halt. Ja. Wobei, man muss auch sagen, Yusra, also die Jüngere, Schwester hat in der Tat, finde ich, ehrlich gesagt, auch eine ziemliche Heldengeschichte dann auch erlebt. Oder Heldinnen, muss man ja in dem Fall sagen, finde ich. Weil es ist ja dann ihr sehr schnell gelungen, oder eigentlich beiden sehr schnell gelungen, dass sie hier bei den Wasserfreunde Spandau, dass sie da untergekommen sind und auch trainieren konnten und so. Und Yusra hat halt auch es geschafft, dann 2016 bereits in Rio de Janeiro bei dem Flüchtlingsteam dabei zu sein, was bei den Olympischen Spielen dann aufgetreten ist. Und da ist sie auch geschwommen. Und 2021 ebenfalls. Also da war sie auch bei der Olympiade.
In dem Film wurde das ja so dargestellt, dass es für sie gar nicht so erstmal okay war, in diesem Team der Geflüchteten zu schwimmen, sondern dass...
Nein, sie wollte natürlich ihren...
Syrisch.
Also, absolut, genau, sie hat einen syrischen Rekord aufgestellt, der bis heute ungebrochen ist. Das war 2012, 400 Meter Freistil. Also diese Zeit hat auch bis heute in Syrien keiner mehr erreicht. Nun kann es natürlich auch sein, dass auch das Schwimmen im Moment jetzt nicht wirklich stattfindet. Aber nichtsdestotrotz hatte sie natürlich den Ehrgeiz, nicht in einem Flüchtlingsteam, sondern ganz normal Competition mit allen auf gleicher Ebene. Mhm. Aber dafür hat es dann offenbar nicht ganz gereicht halt, ja. Aber trotzdem ist sie auch sehr gut, also gar keine Frage. Also da braucht man sich jetzt gar nicht Gedanken drüber machen. Ich glaube, sie ist dann jetzt 21 auf dem 33. Platz gelandet. Also ich meine, ja, ist jetzt nicht ganz weit vorn, aber...
Na, hallo, aber wir reden von der Weltspitze, ne?
Absolut, wir reden von der Weltspitze. Ja, ja. Und da muss man wirklich sagen, das ist einfach ganz, ganz toll. Und sie hat halt jetzt zweimal an der Olympiade teilgenommen. Mhm. Sie ist außerdem seit 2017 UN-Sonderbotschafterin für Flüchtlinge beim UNHCR, also als jüngste Botschafterin ever. Auch das ist, sagt natürlich auch was, tritt auf, redet natürlich auch darüber, dass man schauen muss, wie es den Flüchtlingen geht und so weiter. Also sie ist halt ein Gesicht geworden, ist ja von Berlin nach Hamburg gegangen und mittlerweile studiert sie in den USA. Also ich habe schon den Eindruck, dass sie hat natürlich ihre Geschichte, gar keine Frage. Aber sie hat sich weiter dem Schwimmen widmen können und hat da auch durchaus absolut sehenswerte Erfolge erzielt.
Na, du kannst ja ihre Geschichte gar nicht vom Schwimmen trennen. Also wäre ja schon unabhängig davon, wenn sie jetzt diese Geschichte auf dem Wasser mit dem Schlauchboot nicht gehabt hätte. Ich glaube, das kannst du natürlich on top dazu nehmen, aber ansonsten eine sehr erfolgreiche syrische Schwimmerin, die jetzt hier dann in diesem neuen Team mitgemacht hat. Das ist schon eine Erfolgsgeschichte. Und vor allem, absolut, das zu zeigen, dass man sie jetzt hinterher, das sind halt die Leute, die aus Syrien kommen, aus Ländern kommen, aus denen geflüchtet wird. Das ist schon immens wichtig, solche Role Models, auch wenn man es mal so ganz platt sagen möchte, zu haben. Nicht, dass jeder jetzt so schwimmt, aber wirklich Menschen, die für etwas stehen und an derer man sich einfach mal Gedanken darüber machen kann, über individuelle Flüchtlings- und Geflüchtetengeschichten. Das ist schon extrem wichtig, ja.
Absolut. Ja, ich fand es aber dann auch interessant, wenn du den Netflix-Film gesehen hast, dann hast du ja auch gesehen, also da geht es ja um beide Schwestern auch.
Genau.
Und am Schluss wird so ganz am Rande die Geschichte der älteren Schwester erzählt, aber mehr so hinten, wenn alle eigentlich schon aufstehen und nicht mehr hingucken, was irgendwie mit diesem Film eigentlich ist. Aber ich finde die Geschichte der Schwester ehrlich gesagt auch wahnsinnig beeindruckend, auch wenn sie ganz, ganz anders ist. Mhm. Sarah Medini, 3 Jahre älter als Yusra, die hat sich eben bei dieser Rettungsaktion so verletzt, dass klar war, als sie dann hier wieder geschwommen ist,
das reicht nicht für.
Nein, das reicht nicht für irgendwelche Wettkämpfe oder sowas. Also absolut nicht. Was natürlich auch bestimmt ganz schwierig war, auch zwischen den beiden Schwestern, könnte ich mir vorstellen, ja, halt, weil die eine kann weitermachen und macht auch weiter und will auch unbedingt und ist auch wahnsinnig leidenschaftlich. Übrigens, by the way, den Ausschlag gegeben dafür, dass sie irgendwann sich tatsächlich auf den Weg gemacht haben, war, dass eine Bombe in ihrem Schwimmbad gelandet ist.
Das ist wirklich, ja, war ja in dem Film wirklich sehr eindrucksvoll.
Das ist auch so.
Das ist so. Auch während eines.
Ja, während eines Trainings. Und sie hat einfach nur Glück gehabt, dass diese Bombe unten auf den Beckenboden gesunken ist und nicht explodiert ist. Und dadurch konnten sich alle retten.
Wahnsinn.
Aber ich will nur sagen, also da auch das, beim Schwimmen kam sozusagen die Entscheidung zu gehen. Jedenfalls zurück nach Berlin, wo die beiden dann waren und auch weiter schwimmen wollten. Auch beide sehr ehrgeizig und leidenschaftlich da auch. Stellte Sarah dann fest, es passt eben so nicht mehr. Und ja, war natürlich dann auch so ein bisschen auf der Suche. Yusra hatte ihr Schwimmen. Die konnte dann hier sich daran festhalten in diesem neuen Land mit der neuen Sprache, mit all dem. Aber immerhin hatte sie ihr Schwimmen. Und Sarah hatte es eben nicht mehr so in dem Maße. War aber natürlich auch ganz beeindruckt und hat die ganzen Bilder von dieser Flucht und so und ist dann zurückgegangen nach Lesbos, um dort anderen Flüchtlingen zu helfen.
Ja.
Genau. Hat dort gearbeitet für eine griechische NGO, die auch dort bekannt und anerkannt und was weiß ich was ist, hat da 2 Jahre gearbeitet, hat Wasser verteilt, hat in Moria war sie tätig, halt in diesem großen Flüchtlingslager, bevor es abgebrannt ist. Also sie hat da vielen Menschen, glaube ich, da auch schon auch geholfen und sie hat natürlich immer das Gefühl gehabt, dass sie auch weiß, wovon sie spricht, logischerweise. Warum ich das übrigens so gut erzählen kann, ist, dass es seit kurzem eine Dokumentation auch über ihr Leben gibt. Ein Mensch, der sie begleitet hat seit 2018 und ihr Leben festgehalten, weil 2018 passierte nämlich Folgendes, also nachdem sie 2 Jahre dort geholfen hat in Moria, wollte sie zurück nach Berlin, ihre Familie besuchen und wurde verhaftet. Mit ihr noch
ein paar andere,
ja. Ja, 20 andere oder so. Und es wurde ihnen vorgeworfen, dass sie Menschenhandel begangen hätten, eine kriminelle Vereinigung seien, Geldwäsche betrieben, Betrug und so weiter und so weiter. Und ins Gefängnis gesteckt. 106 Tage, also über 3 Monate, waren sie im Gefängnis. Und es war vollkommen unklar, was mit ihnen passieren würde. Irgendwann sind sie dann auf Kaution entlassen worden. Aber um die Geschichte mal abzukürzen, bis heute warten sie letztendlich auf ihr Urteil. Es gab dann zwischendurch 2 Verhandlungen. Zu beiden konnte sie nicht hin, weil Griechenland sie nicht mehr reinlässt. In der Nebensache sozusagen ist entschieden, dass sie da nicht schuldig sind. Das war jetzt im Januar 2023. Aber in der Hauptsache droht ihr und den anderen immer noch 20 Jahre Gefängnis. Also so, das ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Und wenn man das so gesehen hat und sie sagt immer wieder, sie hat in dieser Zeit, nachdem sie dann wieder in Berlin war, also freigelassen und wieder in Berlin, dann hat sie auch auf der Sea-Watch mal zwischendurch geholfen. Aber ihr Anwalt hat ja auch gesagt, also bitte keine Menschen aus dem Wasser ziehen oder sonst irgendwie, das darfst du alles nicht machen, weil es kann alles gegen dich verwendet werden, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber es hat sie einfach wahnsinnig getrieben dahin, also den Menschen weiter zu helfen. Und sie sagt auch, hält auch Vorträge in der ganzen Welt halt, ja, wo sie so hinkommt und sagt auch immer, was ist daran verkehrt? Die Menschen kämpfen mit dem Tod und ich rette sie. Ich kann doch nicht zusehen, wie sie sterben. Das kann doch nicht sein. Aber viele Länder tun das. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Schwimmen. Es ist halt einfach so, dass mich bewegt das ehrlich gesagt auch, wenn ich darüber nachdenke, dass Europa sich natürlich so abgeschottet hat, dass der einzige Weg, überhaupt noch hier anzukommen, ist übers Meer. Was anderes geht nicht. Und was schätzt du, wie viele Leute sind im Meer seit 2014 gestorben, weil sie es nicht geschafft haben? Ist schon eine ganze Zeit, 9 Jahre.
9 Jahre. 40.000?
Nicht ganz. Es sind 26.000, über 26.000. Ja, aber es ist trotzdem eine unfassbare Wahnsinn. Zahl. Halt, ja. Und es gibt diverse Fälle, gerade aus der jüngsten Vergangenheit, wo Flugzeuge gesehen haben, da sind Menschen, es gibt einen Sturm, die sind in Gefahr, die muss man eigentlich retten, weil es offensichtlich ist, dass sie ansonsten ertrinken. Und es passiert nichts. Libyen reagiert nicht, Italien reagiert nicht. Passiert nichts.
Also es, um auf die Schwimmerin zurückzukommen, auf die große Schwester zurückzukommen, das ist ja wirklich auch erstaunlich. Du hast halt so eine, nenn es mal Heldinnen-Geschichte. Das ist die eine, die zu Olympischen Spielen geht, die quasi, ich unterstelle jetzt mal, wirklich in unser Weltbild passt. Perfekt. Aus Syrien geflohen, Vorbild und jetzt geschafft und super und wunderbar und das ist toll. Es kann doch was aus jemandem werden oder jemandem was mitbringen, ist doch alles wunderbar, du bist akzeptiert. Und dann hast du genau, also den gleichen Hintergrund und du hörst eigentlich nichts. Also wenn du dich sehr dafür interessierst, für die beiden Schwestern, dann kannst du, glaube ich, noch nachvollziehen, ja stimmt, es gab ja noch eine andere Schwester, die ist ja irgendwie auch zurückgegangen oder so. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen
wie das…
Das
wird so am Rande,
ja genau, das wird Film am Rande erwähnt gesagt, und das ist dann, und deswegen ist es ja ganz toll, dass es jetzt diese Dokumentation darüber gibt, um das wirklich mal einer breiteren Menschenbewusstsein bewusst zu machen. Weil klar, du hast, letztendlich ist es immer auf die einfache Formel zurückzubringen, es gibt Menschen, die sind in Not und ihnen wird nicht geholfen. Und wenn ich jetzt im Wasser bin und nicht schwimmen kann, dann sterbe ich. Genau. Wenn mir keiner hilft, klar.
Ja, oder auch, wenn ich im Wasser bin und nicht schwimmen kann, ist das eine. Aber ich meine, wenn ich auf so einem Schlauchboot bin oder auf so einem kleinen Schiff, was eben dann untergeht und ich bin mitten auf See.
Natürlich,
ich glaube, da würde mir auch mein Schwimmen nicht allzu lange was nutzen. Halt.
Das weiß auch natürlich, klar.
Da kann, nee, ich da wollte es nur
genau,
ergänzen.
Aber das ist klar, wenn ich auf offenem See, wenn mein Boot sinkt auf offener See, dann sterbe ich. Und wenn Menschen das gesehen haben, dass das passieren wird, mir nicht helfen, haben sie sich schuldig gemacht.
Absolut.
Wer auch immer dann zur Verantwortung gezogen wird, aber eine Schuld besteht. Da
ja, das würde ich genauso sagen. Und das sagt sie eben auch. Man muss aber auch sagen, also ich habe den Dokumentarfilm gesehen, 2, 3 Tage, nachdem er ins Kino kam. Ich war die Einzige in diesem Saal. War es vielleicht eine ungünstige Uhrzeit, aber es ist eben was anderes als ein Blockbuster, der dann eben die Heldengeschichte erzählt.
Naja, klar, du hast mir von dem Film erzählt. Ich werde mir auch auf alle Fälle angucken, aber ich habe sonst Filme, die gerade anlaufen, da gibt es ein paar andere, von denen ich gehört habe und der gehörte nicht dazu.
Klar. Ich muss auch sagen, was ich auch interessant fand, was so am Rande sind, so ein paar Geschichten, die so am Rande auftauchten. Erstens, dass Yusra sagte, dass meine Schwester sich nochmal aufs Meer begibt. Finde ich erstaunlich, ich möchte es nicht mehr. Also sie schwimmt im Becken, Erfolge, olympische Erfolge, aber nicht mehr im Meer, während Sarah das ja sehr wohl noch getan hat, also im Sinne von Menschen zu helfen, dann da auf Griechenland auch sie in Empfang zu nehmen, wenn sie quasi da ankommen und so. Also sie hat das ja sehr wohl gemacht. Das war so die eine Geschichte. Die zweite ist, als die beiden Schwestern damals losgefahren sind, also geflohen, wie auch immer, haben sie ihre Eltern und ihre jüngere Schwester zurückgelassen. Die sind damals nicht mitgekommen. Und als beide dann hier in Berlin waren, wollte aber dann doch auch die Familie nachkommen. Es gab 2 Möglichkeiten. Das eine wäre Familiennachzug gewesen. Das dauert aber 2 bis 3 Jahre. Und weil ihnen das zu lange gedauert hat, und teuer ist übrigens beides, wahnsinnig teuer, weil ihnen das aber zu lange gedauert hat, haben auch die 3 den Weg übers Meer gemacht. Also das muss man sich mal vorstellen halt. Ja. Also obwohl es einen legalen Weg gibt, aber weil es einfach alles so lange dauert und so schwierig und so mühsam ist und so, sind auch die für viel Geld mit Sicherheit es wird darüber nicht geredet, das haben die Schwestern auch gesagt. Also keiner redet über diese Fluchtgeschichten. Keiner will erzählen, wie schrecklich es auch teilweise gewesen sein muss und wie viel Angst man eigentlich hat. Also gerade auf diesem Stück zwischen Türkei und Griechenland, wo du nicht weißt, Pushbacks, ja, oder wirst du einfach vom Schiff geschmissen oder keine Ahnung was. Also wo du eigentlich nicht weißt, was passiert in dieser Zeit und nur hoffen kannst, dass du gut genug schwimmen kannst, ne? So wie die beiden oder jemanden hast, der so gut schwimmen kann, der dich dann rettet. Ja, aber die haben das auch so gemacht und sind eben jetzt auch in Berlin.
Na, ein Glück. Ja. Aber was ein Irrsinn, ne? Ja. Sich diesem Risiko auszusetzen. Uiuiuiui.
Gut, ich könnte jetzt, ich sage jetzt nichts über Fachkräftemangel und so weiter. Wir reden ja hier über Schwimmen.
Ja.
Nein, aber es ist doch wirklich irre, oder?
Ja, die Geschichte der großen Schwester ist wirklich irre. Gibt's ja. Also gibt ja ein paar andere Geschichten auch von Menschen, die Menschen geholfen haben, aus ähnlichen Gründen vor Gericht stehen und tja.
Ja, ist völlig verrückt. Mhm. Aber das sind ja auch nicht, also so, das wirkt jetzt so ein bisschen so, wie wir jetzt auch über die Flüchtlinge geredet haben und das ist ja alles sehr aktuell seit vielen Jahren, also seit ja mindestens 2014, 2015. Aber übers Wasser die Flucht zu suchen, ist ja eigentlich keine ganz neue Geschichte.
Nein, halt, keine ganz neue Geschichte.
Und schon gar nicht hier in Berlin.
Nee, hier in Berlin nicht und genau, Berlin als ehemalige Hauptstadt der DDR nicht und klar, wir denken mal an die Ostsee. Die Ostsee hat zwei Teile, den Ostteil und den Westteil und zu DDR-Zeiten gehörte natürlich der Teil der Ostsee im Osten, da konnte man in den Westen gucken und das animierte natürlich einige, die sich mit dem Fluchtgedanken getragen haben, schon sehr, einfach mal rüber zu schwimmen. Also einfach mal sagt sich da wirklich sehr, sehr einfach, aber ich habe ein bisschen nachgeguckt, es gab insgesamt…
Wie weit ist das?
Es kommt drauf an, welchen Weg du so willst. Es gibt einen, der längste Weg, das ist auch eigentlich schon fast der spektakulärste Weg, der genommen wurde, der hat 45 Kilometer. Da ist ein, Peter Döbler ist das. Das ist eigentlich, man hat, glaube ich, 45 Kilometer ja.
Schwimmen?
Ja, der ist von, also Peter Döbler ist 1940 in Rostock geboren, das ist ein Arzt, war nicht ganz einfach in der DDR und hat sich 1971 entschlossen, also vorher entschlossen hat es dann gemacht, 1971, dass er wirklich gesagt hat, er schwimmt rüber. Und zwar 45 Kilometer von Kühlungsborn nach Fehmarn.
Fehmarn,
genau. Der hatte verschiedene andere Strecken sich überlegt, von Polen mit dem Faltboot vielleicht, von Bulgarien nach Griechenland oder eben schwimmt über den Darß, kam immer alles irgendwie nicht so richtig gut, weil die zu streng überwacht waren, diese Strecken. Hat er sich entschieden, okay, ich nehme mal wirklich Kühlungsborn nach Fehmarn und hat sich auf diese ganze Geschichte ein Dreivierteljahr lang vorbereitet, sehr gründlich, hat Konditionstraining gemacht, er hat auch im Winter, ist er regelmäßig schwimmen gegangen und auch 20 Kilometer von Kühlungsborn nach Warnemünde. Und in Warnow ist er geschwommen, wirklich um dieses Freiwasserschwimmen halt so ein bisschen zu trainieren. Hat Kraftsport gemacht, autogenes Training und auch dazu noch die Strömungen studiert. Weil auch wenn die Ostsee jetzt natürlich nicht so Gezeiten geprägt ist wie die Nordsee, hat er dann einfach da auch Windverhältnisse sich angeguckt und sich auch genau informiert. Und das sicherlich unauffällig, was mit dem Grenzschutz.
Von welchen Jahren reden wir jetzt?
71.
Ah, okay. Also das heißt, er war etwas über 30.
Genau. Also 10 Jahre gab es dann schon die Mauer. Genau, und dann hat er sich dann entschieden und ein Jahr vor der Flucht hat er sich scheiden lassen, um seine Frau dann nicht in, um wirklich sie davon, ja, wenn sie dann zurückbleibt, damit sie dann quasi nicht in Sippenhaft genommen wird. Genau, halt, ja. Hat auch den Kontakt zu seiner Mutter deutlich reduziert, um sie nicht irgendwie als Mitwisserin darstellen zu lassen. Und hat auch dann vor seinem Aufbruch noch einen Brief geschrieben und hat er seiner Mutter geschrieben, sie möge bitte seine Republikflucht anzeigen, damit sie irgendwie nicht darunter zu leiden hätte, was er getan hat. Und das hat auch alles funktioniert. Also dann ist er wirklich losgeschwommen am 25. Juli 1971, hat seine Kleidung ins Gebüsch gepackt, hat einen Neoprenanzug gehabt, er hatte Beziehungen zum Westen, den konnte er sich anziehen. Ja, ist dann losgeschwommen, hat navigiert anhand der Sterne. Auch das hat er sich irgendwie raufgeschafft, hat sich ein bisschen zu essen mitgenommen, ein bisschen Schokolade, hat seine Zeugnisse eingeschweißt.
Wie hat er die denn mitgenommen?
Nee, in seinem Neoprenanzug, wasserdicht verpackt irgendwie, okay. In Tüten oder wie auch immer, wie er das gemacht hat. Hatte Flossen dabei, also das klar, jedes Hilfsmittel ist natürlich recht. Und hatte auch noch so einen auflassbaren Schwimmring an, also alles mitgenommen. Und ja, und hat tatsächlich dann, als man am Abend gemerkt hat, dass er wirklich weg ist und dann irgendwie seine Sachen gefunden wurden am Strand, Hat er auch gesehen, dass Suchscheinwerfer da gewesen sind, hat sich aber irgendwie, vielleicht war die Witterung günstig, ganz gut aufhalten können auf dem Wasser und hat es dann geschafft. Er wurde nicht gefunden. Also er ist dann wirklich irgendwie bis kurz vor 45 Kilometer.
Wie lange hat er dafür gebraucht?
Es gibt noch einen anderen, der ist 38 Kilometer geschwommen, hat 19 Stunden gebraucht. Mhm. Das war dann der letzte, der vor der Wende das gemacht hat. Aber jedenfalls ist er dann von einem Motorboot aufgelesen worden und alles ist gut gegangen. Ich finde es extrem spektakulär, also auch wirklich zum einen das wirklich zu schaffen und du schwimmst raus in die Dunkelheit und da ist dann einfach nichts.
Ja, genau.
Nicht nur, dass dir dann keiner hilft, sondern dass du einfach wirklich,
Er muss ja auch sicher gewesen sein, dass kein Wind, kein Regen, es war im Juli, aber auch da kann es dann doch zu Gewittern kommen oder sonst irgendwie. Genau.
Also es gab, ich habe noch ein paar Zahlen dazu mal rausgesucht, es gab insgesamt 5000 DDR-Bürger, die das über die Ostsee versucht hatten. Für 174, die man finden konnte, endete das Ganze tödlich. Die sind dann wirklich rausgefischt worden, teilweise auch vor der Küste Dänemarks angespült worden. Also ganz, ganz schwierig. Die meisten wurden entdeckt, bevor es überhaupt losgegangen ist, dass sie wirklich schon am Strand entdeckt worden sind oder kurz davor. Und insgesamt 913 Versuche waren erfolgreich.
Oh doch, das ist
eine ganze Menge. Das finde ich echt eine ganze Menge.
Also fast ein Fünftel.
Finde ich einfach schon, genau.
Und die sind alle, aber die sind alle über die Ostsee oder zählen da auch die Leute dazu, die über die Spree oder irgendwie so versucht haben
zu fliegen? Nee, das ist was anderes.
Das ist die reine Ostsee.
Genau, das ist die Ostsee, wirklich übers Meer, genau. Mhm. Mhm. Das fand ich schon,
absolut,
echt bemerkt. 54 werden immer noch vermisst. Also die ist klar, die sitzt, wenn du ertrinkst, das Meer, das gibt dann die Menschen dann doch nicht mehr her. Das war natürlich der den Grenzern durchaus auch bewusst. Die haben dann groß aufgerüstet. Es gab an diesen Stellen, an denen man jetzt davon ausgehen konnte, dass die Menschen da reingehen, 1000 Grenzer an der Küste vom Land aus und 75 Beobachtungsstellen sozusagen insgesamt, die nur darauf ausgerichtet waren, zu gucken, ob dann irgendjemand versucht, übers Meer irgendwie zu schwimmen. Es gab 34 Boote mit insgesamt 800 Männern, die irgendwie guckten, okay, ist da irgendwas? Und alle Kapitäne der DDR-Handels- und Fischereiflotte waren verpflichtet, Flüchtlinge aus dem Wasser zu holen, auch gegen ihren Willen.
Echt? Also das heißt, sie aus dem Wasser zu holen und sie natürlich wieder zurückzubringen?
Genau, den Volkskörper zuzuführen.
Gut, wenn man sich das nochmal so überlegt, ne? Dass wir natürlich mit damals sicherlich alle gesagt haben, also jedenfalls aus dem Westen, komme aus dem Westen, gesagt hat, ja, das ist ja legitim und alles richtig und natürlich und so weiter, ja. Ja, ich meine, Ostsee, trotzdem glaube ich, ist die Ostsee kein wirklicher Vergleich mit dem Mittelmeer, weil ich glaube, da geht es doch nochmal erheblich rauer zu, obwohl die engste Stelle, was wäre das, was Straße von Gibraltar, weißt du, wie
14 Kilometer.
14 ist Kilometer, okay.
Aber
ich glaube, das ist kein, diese 14 Kilometer sind kein Vergleich zu 45 Kilometer Ostsee. Und ich finde es auch wirklich beeindruckend, darüber nachzudenken, wie verzweifelt Menschen sein müssen, wenn sie ins Wasser gehen, aber eben nicht, um zu ertrinken am Ende, sondern natürlich mit der Hoffnung zu überleben und ein besseres Leben zu gewinnen.
Wo man doch den gemeinsamen Nenner einfach sehen kann, du hast ja eigentlich nichts dabei. Der Mann, von dem ich eben gesprochen habe, klar, der hat natürlich das Nötigste, Zeugnisse und das, was für das momentane Überleben wichtig ist, nämlich einen Anzug, Flossen und ein bisschen was zu essen, aber sonst nichts. Dann kommst du da an, im anderen Land, alleine mit Badehose. Klar, wenn ich jetzt mit dem Boot übers Mittelmeer fahre, habe ich vielleicht noch, wenn ich Glück habe, noch ein bisschen Gepäck dabei, aber das ist ja auch irgendwie...
Ja, und auch da musst du gucken, dass du es nicht auch noch verlierst oder dass es nicht nass wird oder dass es nicht davon schwimmt. Und also wenn so ein Boot sinkt, glaube ich, ist einem das Zeugnis oder der Pass auch scheißegal, wenn es darum geht, dass man selbst im Zweifel überleben will. Halt.
Ja, selbstverständlich, weil du brichst auf mit Hoffnung irgendwie und am Ende ist es dann das Überleben. Ja, das ist schon eine andere Nummer als das, über das, worüber wir so reden, ne, eigentlich.
Das ist wahr. Also ja, aber ich glaube, es war uns beiden mal ein Bedürfnis, auch darüber mal zu reden, weil das ist, hat man eben auch immer mal wieder vor Augen. Es wird nicht dauernd darüber berichtet, aber trotzdem ist es halt so, dass immer wieder Menschen im Wasser ertrinken. Und da wir ja beim letzten Mal über die Bedrohungen durch das Meer geredet haben, das ist eben auch nicht nur Einbildung, sondern es ist tatsächlich so, dass es für manche Menschen eine ganz existenzielle Bedrohung ist, weil es der einzige Weg ist, über den sie überhaupt fliehen können und auch das ist ihnen oft dann nicht möglich. Genau, das war jetzt einfach mal wichtig und beim nächsten Mal
Na?
Reden wir aber dann vielleicht mal über was Erbauliches.
Bauliches.
Erbauliches.
Bauliches.
Genau.
Was denn? Wir können über das Erbauliche sprechen, was dann da so hier und da erbaut wurde, vielleicht?
Ganz genau. Und ich habe nämlich gedacht, es gibt ja einfach Schwimmbäder in Berlin, wo man schon einfach deswegen gerne schwimmt, weil das, was man dort sieht, so sehr ansehnlich ist, sehr, sehr ansehnlich ist und auch noch eine Geschichte hat, über die man nachdenken kann, wenn man den Kopf im Wasser oder über Wasser hat, ganz egal.
Mhm.
Und deswegen haben wir gedacht, wir könnten eigentlich mal darüber reden, über die Denkmalgeschützten. Das hört sich jetzt so furchtbar verstaubt an,
überhaupt
aber es
nicht.
Ist überhaupt nicht verstaubt.
Nein.
Nein, das ist ganz toll. Und das hat auch alles Geschichten über Männer und Frauen, ob sie zusammen baden durften oder nicht,
oh,
und
ja,
was da so alles passiert ist. Und wir haben gedacht, über so ein paar denkmalgeschützte Bäder, alle kriegen wir sowieso wieder nicht unter, könnten wir beim nächsten Mal eigentlich mal reden.
Denn das Auge schwimmt immer mit.
Ja, bis dann. Tschüss, Ute.
Tschüss.
Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrey und Ute Zill.
Ihr fandet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram.
Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge@web.de.